Die Gefängnisse in Deutschland kommen an ihre Kapazitätsgrenzen. Dazu kommt, Häftlinge kosten den Steuerzahler auch jeden Tag Geld. Deswegen muss die Justiz Lösungen finden. Eine davon ist es, Straftäter unter bestimmten Umständen, die das erlauben, auf freien Fuß zu lassen, in Anführungszeichen. Aber mit elektronischer Überwachung, Fußfesseln zum Beispiel. Die Rahmenbedingungen dazu sind in einem neuen Gesetz verankert. Mehr Hintergründe dazu jetzt.
Bayern 2. Kurz erklärt.
Das neue Gesetz zur elektronischen Aufenthaltsüberwachung erweitert bundesweit die Einsatzmöglichkeiten der sogenannten elektronischen Fußfessel. Mit diesem Sender, angelegt um den Fußknöchel, wird der Aufenthaltsort von Straftätern durchgehend registriert und bei Verstößen gegen gerichtliche Auflagen kann die Polizei umgehend aktiv werden. Nach dem neuen Gesetz können auch Familiengerichte elektronische Fußfesseln anordnen. Ein Verstoß liegt dann vor, wenn sich der Träger der Fußfessel bestimmten Personen nähert. Dazu kann auch der zu schützende Mensch freiwillig einen Sender tragen, der die Annäherung des Gefährders registriert. Gemeldet werden die Daten bundesweit in der gemeinsamen elektronischen Überwachungsstelle der Länder, kurz GÜL, angesiedelt in Hessen. In Bayern wird die Fußfessel bereits durch das weitreichende Polizeiaufgabengesetz geregelt.
Ja, und wie das genau geregelt ist in Bayern, wie viele Straftäter hier momentan mit solchen Fußfesseln herumlaufen und wie das alles kontrolliert wird, darüber sprechen wir jetzt mit Bayerns Innenminister Joachim Herrmann von der CSU. Guten Morgen, Herr Minister.
Guten Morgen und grüß Gott.
Wie häufig kommt die elektronische Fußfessel denn hier in Bayern zum Einsatz und auch in welchen Fällen?
In erster Linie sind das Fälle, wo wir Opfer von solchen Tätern schützen wollen. Das sind vor allen Dingen auch Auflagen in Stalking-Fällen, wenn ein in der Regel Mann hier eine Frau belästigt hat, es vielleicht schon zu Straftaten gekommen ist. Die Gefährdung besteht, dass hier der man wieder der Frau zu nahe kommen will, sie verfolgt, bedrängt und dann das Gericht entsprechende Auflagen macht, dass ein Mindestabstandsgebot zu halten ist, dass jemand sich in einem bestimmten Bereich überhaupt nicht aufhalten darf, vielleicht den Heimatort der Frau zum Beispiel überhaupt nicht aufsuchen darf. Und dann kann das eben mit dieser sogenannten elektronischen Fußfessel tatsächlich kontrolliert werden. Das sind eigentlich die häufigsten Fälle. Das kann setzen natürlich voraus, dass ein Gericht das so entscheidet. Wir können aber auf die Weise wirklich den Schutz der Frau zum Beispiel deutlich verbessern.
Ja, es soll auch möglich sein, dass potenziell bedrohte Menschen, Frauen beispielsweise, jetzt auf freiwilliger Basis mit einem Tracker ausgestattet werden. Also nähert sich dann ein potenzieller Täter, wird ein Alarm ausgelöst. Rechnen Sie damit, dass dieses Instrument häufig zum Einsatz kommt, dass sich da viele melden und sagen, das hätte ich gerne?
Nun, wir werden das beobachten, wie sich das entwickelt. Wir haben bislang auf jeden Fall mit der Anordnung der elektronischen Fußfessel als ein Stück soweit auch Präventivmaßnahme positive Erfahrungen gemacht. Ja, es ist ja dann auch so, wenn sich jemand zum Beispiel versucht, der elektronischen Fußfessel zu entledigen, dass das allein dieses auch schon Alarm auslöst. Das heißt, wenn jemand versucht, das sich vom Bein abzunehmen oder zu zerstören, dass auch dieses schon bei dieser Zentrale in Hessen Alarm auslöst und dann die Polizei weiß, jetzt besteht eine gewisse Gefahr und dann kann die Polizei entsprechende Einsatzmaßnahmen auslösen. Insgesamt wird das eigentlich von kaum jemandem mehr in Frage gestellt, dass das eine positive Wirkung hat, dass wir hier den Schutz von potenziellen Opfern verbessern können, ist eigentlich unstrittig und deshalb haben wir da inzwischen eigentlich eine recht breite Zustimmung. Inwieweit es jetzt mit den neuen gesetzlichen Grundlagen noch deutlich ausgeweitet wird oder es sich mehr entsprechend auch Menschen melden, die das gerne anwenden möchten, wird man sehen. Insgesamt ist es aber vor allen Dingen erfreulich, dass es technisch wirklich gut funktioniert und sich inzwischen ja das mit den verschiedensten Bundesländern sehr gut entwickelt hat, eigentlich da eine sehr gute Entwicklung in ganz Deutschland vorangekommen ist.
Werden wir dann weiter mal beobachten, wie das Ganze, ob das zur Erfolgsgeschichte wird, wie sich das alles entwickelt. Herr Minister, wenn wir Sie schon am Telefon haben, lassen Sie uns zum Schluss noch kurz die Gelegenheit nutzen, über ein anderes Thema zu sprechen, das momentan ja auch die Schlagzeilen bestimmt, der Rückzug von Jens Spahn und die offene Stelle des Unionsfraktionsvorsitzenden. Am 29. Juli, also nächste Woche, soll beraten werden, wer der Nachfolger wird und auch bestimmt werden. Ist das Tempo in Ordnung oder dauert das etwas zu lang?
Nun, ich glaube, die Entscheidungen sind ja nun sehr schnell gefallen. Ich bedauere das einerseits, was die Person von Jens Spahn anbetrifft, sehr, aber ich glaube, der Rücktritt war unvermeidlich, weil es hier wirklich um die Glaubwürdigkeit von persönlichen Positionen geht. Aber das ist jetzt wirklich sehr schnell geschehen. Und dass jetzt innerhalb einer Woche entsprechend dann die Nachfolgeentscheidung morgen in einer Woche schon fallen soll, ist jetzt dann ja wirklich nicht lang hinausgezögert, sondern es ist klar, es geht um einerseits eine Entscheidung, wo die beiden Parteivorsitzenden Markus Söder und Friedrich Merz nach den Gesetzen der Fraktion einen Vorschlag machen. Auf der anderen Seite muss das ja auch mit der Fraktion selbst abgestimmt sein. Es muss jemand sein, der dann auch wirklich den Rückhalt in der gesamten CDU-CSU-Bundestagsfraktion hatte und der da entsprechend auch die Zustimmung findet.
Könnte das Alexander Dobrindt werden? Der Bundesinnenminister Alexander Dobrindt ist auch im Gespräch, CSU-Mann. Könnte er den Zuschlag bekommen? Was denken Sie?
Ich will da jetzt nicht öffentlich drüber spekulieren. Da sind jetzt viele Gespräche im Gang. Insgesamt, es muss jemand sein, der in der Fraktion ein hohes Ansehen hat, der gleichzeitig jetzt das Vertrauen natürlich auch der beiden Parteivorsitzenden hat. Wir sind in einer für ganz Deutschland insgesamt sehr herausfordernden Lage und es müssen jetzt auch in den nächsten Monaten viele wichtige Entscheidungen weiter zügig vorangebracht werden.
Aber könnte es denn wäre es insgesamt denn überhaupt denkbar, wenn wir jetzt auch gar nicht über Namen sprechen, dass es ein CSU-Mann oder eine CSU-Frau wird? Also vom Juniorpartner? Also
das wäre auf jeden Fall ungewöhnlich, aber es ist ja auf jeden Fall auch nicht ausgeschlossen. Es wäre ungewöhnlich, das hat es in der Geschichte der, soweit ich das sehe, der CDU-CSU-Bundestagsfraktion noch nie gegeben. Aber es ist auch nicht völlig ausgeschlossen. Das werden die Parteivorsitzenden weiter miteinander besprechen. Insgesamt entscheidend ist, dass wir wirklich für die Union gemeinsam eine gute Lösung bekommen. Denn entscheidend ist dann auch, dass weiter in Berlin, in der Bundestagsfraktion, die Entscheidungen vorangebracht werden können. Wir haben genug zu tun in Deutschland. Es ist eine insgesamt schwierige Lage und wir müssen jetzt Zeichen setzen. Es muss gute Politik für ganz Deutschland gemacht werden. Ich glaube aber, da wird sich jetzt innerhalb der nächsten 8 Tage auch eine sehr gute Entscheidung herauskristallisieren.
Nächste Woche Mittwoch wissen wir mehr. Joachim Herrmann war das, der Innenminister Bayerns im Live-Interview mit Bayern 2. Vielen Dank Ihnen für das Gespräch und alles Gute, Herr Herrmann.
Ich danke Ihnen auch. Einen schönen Tag. Vielen Dank.
Dankeschön.